Und die Seite wollte ich euch gar nicht zeigen, aber das war meine eigene
Oh.
erste Podcast-Folge.
Leadership, aber auch Founder, Top-Zukunftsmacherin, Thema Vereinbarkeit, Business Insider. Also da sind ja super viele spannende Themen.
Ja, und habe mich dann wie ein Mann verhalten oder gedacht, vermeintlich, wie verhält sich ein Mann? Und habe dann gemerkt, Bonnie, ich gebe mich hier voll auf. Und dann habe ich...
Herzlich willkommen bei Mama, wir reden. Ich bin Saskia Dierkes, Managerin, Business Coach, Mutter und Gründerin vom BLS Mentoring, dem Programm, um mit Kind an die Spitze zu kommen. Ich zeige dir, wie du Job, Kinder und Beziehung unter einen Hut bekommst, ohne dabei selbst zu kurz zu kommen.
Es gibt so viele spannende Leute und es zieht auch tatsächlich. Also die Leute hören total gern von echten Personen einfach. Und das ist ja auch für dich wieder ein geiler Einstieg. Also da finde ich jetzt auch wieder eben genau den Punkt spannend, weil wir haben ja kurz telefoniert, wir haben austauscht über verschiedene Dinge. Aber zu sagen so dieses, wer bist du jetzt eigentlich? Natürlich, ich lese jetzt ganz viele von dir auf LinkedIn, weil wir einfach eh vernetzt sind und eh ganz viel darüber sprechen. Aber ich finde es total spannend, weil du schreibst ja zu verschiedensten Themen und doch hast du irgendwie immer wieder einen Kern. Und ich finde, du hast auch so ein schönes Profil. Es wirkt sehr strahlend und gleichzeitig wirktest du am Telefon aber so ganz real. Und deswegen magst du einfach mal direkt erzählen, so, wer bist du auf LinkedIn? Wer bist du im echten Leben? Kurz mal einmal den Einstieg von dir.
Tatsächlich habe ich gestern Abend mit meinem Mann darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, oh, da gab es jetzt so eine Folge, da war ich so authentisch. Und die Seite wollte ich euch gar nicht zeigen, aber das war meine eigene erste Podcast-Folge. Und ich war halt leider auch ein bisschen so am Kränkeln mit der neuen Miss Germany in der Kategorie Leadership. Wollte aber unbedingt veröffentlichen, weil ich meine Freundin ist. Und ich war aber so richtig 3 Wochen Influencer. Jetzt hole ich voll aus. Wer bin ich? Eigentlich bin ich... ich bin Sarah, ich habe ganz viele Hüte aus, aber ich glaube, einer, der mich auszeichnet, was du gerade gesagt hast, ist halt dieses Authentische. Aber sonst, neben dieser authentischen Rolle, bin ich Mama von 2 wunderbaren Kindern. Ich bin Führungskraft in der Automobilbranche und leite da eine Rechtsabteilung, aber auch so eine Schnittstellenabteilung zum Thema Verbraucherschutz, also das klassische Lobbying. Dass wir uns für Verbraucherinnen und Verbraucher einsetzen, dass die Mobilitätswende gelingen kann und, sage ich mal, eine Daseinsvorsorge für alle da ist. Und dann habe ich noch MindSpire gegründet. Das ist ein Unternehmen, wo wir Stressresilienz anbieten, Kurse hauptsächlich, aber auch One-to-Ones oder in Unternehmen gehen, um Mitarbeitende zu befähigen, sage ich mal, achtsamer mit sich umzugehen. Gerade diese verschiedenen Rollen miteinander zu vereinbaren und gut auf sich zu achten.
Voll schön. Und auf LinkedIn sieht es so, also strahlend ja allein schon, du bist ja immer in diesem schönen weißen Outfit auf LinkedIn unterwegs mit deinen blonden Haaren und dann also auch, allein schon, ich finde diese 2 Ös in deinem Namen schon klasse. Also das, wenn du, schau mal auf dein Profil, das ist total cool. Du hast dieses Weiß, du hast die Farben und dann kommen diese 2 Ös hintereinander. Das ist schon richtig geil in deinem Namen. Also Nachname Göhler-Töpfer, ne? Richtig cool. Und auch so in deiner, wie nennt man es, Headline, ne? Hier Leadership, aber auch Founder, Top-Zukunftsmacherin, Thema Vereinbarkeit, Business Insider. Also da sind ja super viele spannende Themen.
Ja.
Und du postest auch in die Richtung.
Ja.
Und deswegen, und das mache ich eigentlich meistens in meinem Podcast, hier sind natürlich tolle Frauen, hier sind natürlich erfolgreiche Frauen. Jetzt spricht da schon jemand, die einfach eine tolle, also mehrere haben wir gerade schon geklärt, mehrere Rollen, aber die beruflich viel erreicht hat, die privat viel erreicht hat. Und deswegen würde mich aber am meisten interessieren, wo jetzt die echte Person auch steckt, wo die Person steckt, die man vielleicht auf LinkedIn nicht sofort sehen kann, wo du selbst mal gemerkt hast, hey, es ist auch hart, es macht auch Abstriche.
Boah, das ist eine gute Frage, aber ich muss sagen, ich bin ziemlich echt. Also ich bin sehr nahbar. Ich bin eine nahbare Führungskraft und was mich auch ein bisschen irritiert hat, war am Anfang, dass mir viele gesagt haben, hey, du kannst nicht so echt oder authentisch posten auf LinkedIn oder auch Instagram, damit wirst du nicht erfolgreich sein. Also schneid dir am besten die Haare ab, kleide dich buschikoser, verhalte dich wie ein Mann, sei ein Mann, um erfolgreich zu sein. Ich habe das tatsächlich ausprobiert. Ich war dann, ich weiß es noch ganz gut, ich führe mal ganz kurz aus, okay, dann beantworte ich dann
die Frage. Ja, das finde ich gerade super spannend.
Also ich war im Auswärtigen Amt, habe damals eine Hospitation gemacht, 2015, und habe mir echt dafür die Haare kurz geschnitten, damit ich aussehe wie ein Mann. Ich liebe aber Kleider. Eigentlich am liebsten habe ich gar keine Hosen an oder Hosenanzüge, aber eigentlich bin ich voll die Kleiderfrau, weil ich es einfach mag, und habe mich dann wie ein Mann verhalten oder gedacht, vermeintlich, wie verhält sich ein Mann? Und habe dann gemerkt, boah, nee, ich gebe mich hier voll auf. Und dann habe ich irgendwann mal beschlossen, nee, das lasse ich. und schreibe jetzt sehr authentisch auf LinkedIn, so wie ich mich fühle, wie es mir geht, wie ich bin als Führungskraft. Ich stehe zu meiner Weiblichkeit. Ich sehe weiblich aus, ich habe Kurven, habe diese langen blonden Haare und ja, trage gern rot oder weiß. Aber ich habe gemerkt, und das ist das, was mich gerade auch irgendwie so selbst so berührt, ich komme damit viel weiter. Also ja. Seit ich authentisch bin auf LinkedIn oder auch in meinem Arbeitskontext ja. und auch einfach erzähle, wie es mir geht oder einfach so meinen Führungsstil lebe, wie ich ihn gut finde und auch bei Mindspire so bin, bin ich viel erfolgreicher. Also es ist
schön.
Erstaunlich.
Ich kann das auch total mitgehen. Also ich habe das tatsächlich selbst auch erlebt. Ich habe ja eigentlich mal in einem sehr männlichen Beruf, auch wie du ja auch, gearbeitet. Ja, und also die ganze Zeit, mein ganzes Berufsleben über. Und habe auch einfach gelernt von Männern. Und dementsprechend habe ich ganz unbewusst die männliche Attitüde einfach angenommen. Logischerweise, ne? Also schön deutlich sprechen, schön ordentlich mit den Worten mal draufhauen, ne? Schön deutlicher abgrenzen. Den ganzen Kram so mitgenommen. Mhm. Und erst als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich so ein Stück weit gemerkt, oh Moment mal, wo bin denn da eigentlich ich? Und natürlich war ich, also du wirst ja nicht komplett so ein Mann deswegen, ne? Also natürlich ist es immer noch so, ich hatte vorher auch betont, gerade als Führungskraft, die weiblichen Züge haben große Vorteile. Also da gibt es ganz viel, was wir Frauen im Schnitt einfach aktuell noch, solange wir so sozialisiert sind, wie wir ja gerade alle sozialisiert sind, auch in Vorteilen haben. Die habe ich schon zum Teil genutzt, aber es war noch sehr viel, ach, da muss man sich sehr männlich präsentieren, um dabei zu sein. Und ich bin gar nicht sicher, ob ich bei mir sagen könnte, das hat mich weitergebracht, authentisch zu sein, aber wo ganz anders hin. Also jetzt, also ich habe meine Führungskarriere dadurch gemacht, ich bin alle Ebenen bis in die oberste Führungsebene einmal reingekommen und es hat mich aber lange nicht so erfüllt, wie dann, als ich gesagt habe, hey, das bin ich eigentlich. Und dann, ne, also die letzte Führungsebene habe ich tatsächlich auch genau so mitgenommen, ne, die letzten zwei eigentlich. Und das bringt mich einfach woanders hin, weil ich einfach mit einer anderen Einstellung hingehe. Das finde ich sehr schön, dass du das auch so erlebt hast. Finde ich cool.
Voll. Das ist echt gerade das Thema, was mich so am meisten berührt. Ich hatte tatsächlich vor kurzem eine größere Podcast-Folge mit dem Jan Fitschen. Das ist ein ehemaliger Europameister. Und ich fand nicht, dass die Podcast-Folge gut war. Also ich habe sehr hohe Ansprüche und habe ihm danach geschrieben, kannst du bitte diese Folge löschen, auf keinen Fall veröffentlichen. Und er hat es aber schon veröffentlicht und ich habe die meiste Resonanz auf diese Podcast-Folge. Die war, und das Interessante ist, ich habe die Kunden, die ich immer wollte, also jetzt in Bezug auf Mindspire, aufgrund dieses Podcasts haben sich richtig starke Menschen gemeldet, wo ich gedacht habe, boah, das sind meine Traumkunden. Also,
aber genau das ist es, ne? Wenn man sich traut, echt zu sein. Ich hatte das mit den Sonderfolgen, dass ich Gäste hier einlade, habe ich ganz selten gemacht, nur so sporadisch und wollte es eigentlich auch nicht, weil ich finde es immer schwer, so Podcast-Formate zu mischen. Und dann habe ich aber so spannende Leute getroffen und dachte, boah, die müssen andere auch hören. Ich erinnere mich noch, als ich in der Berufswelt einfach nur ohne Sichtbarkeit und Gründung und so, da hast du ja nicht die Möglichkeit, mit solchen Menschen zu sprechen. Die triffst du gar nicht und das kann ich doch nicht allen anderen vorenthalten. Ja. Also wollte ich trotzdem Folgen machen. Und dann habe ich Sabine Rath getroffen und gesagt, okay, das müssen wir machen. Und dann habe ich eine Folge mit ihr aufgenommen und das Audio war wirklich furchtbar. Sie hatte so ein Berufsheadset auf und es war wirklich schlimm, das Audio. Aber diese Folge war so derbe beliebt. Die Leute fanden es einfach schrecklich. Ich habe am Anfang direkt einmal gesagt, sorry, ne, war nicht unsere Absicht. So ist jetzt, so kann ich nicht besser machen. Und sie kam einfach mega gut an. Ne? Also Perfektion ist halt einfach lange nicht alles. Nee. Aber dieses sich trauen, authentisch zu sein. Wie bist du denn den Weg gegangen? Ja, genau. Wie hast du diesen Weg erlebt? Also wie hast du die Entwicklung für dich durchgemacht? Weil jetzt, wenn alle da draußen nicken und sagen, ja cool, ich will auch authentisch sein, ich gehe mal auch echt raus, ist ja nicht so, als könnten wir einen Schalter umlegen und dann wäre das halt mal eben so, ne?
Ja. Ich glaube, das hängt mit der Reife zusammen oder mit den Jahren. Ich überlege gerade. Ich glaube, es war tatsächlich einfach ein längerer Prozess. Und was mir selbst einfach geholfen hat, ist, diese Achtsamkeitsmethoden, also wenn ich innehalte, wenn ich zu mir komme, wenn ich weiß, wer ich bin, das kennst du bestimmt aus dem Coaching, wenn ich einfach zu mir stehen kann, wenn ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe, dann ist es mir halt auch egal, dass ich viele Hater habe. Oder dann ist es mir halt auch egal, dass ich nicht überall beliebt bin und nicht nur Freunde habe. Also ich komme damit gut klar, will ich damit sagen. Es gibt Menschen, die zieht man an und es gibt Menschen, die man halt nicht anzieht. Ja. Ich stehe zu mir, das bin ich. Ich bin Sarah Güllertöpfer. Ich stehe für die Themen und für manche passt und für manche passt nicht. Ich mag ja auch nicht alle. Aber dass ich mir diese Freiheit einräume. Ich glaube, das war ein Prozess.
Ja, und das ist auch schwer für einige Menschen, weil gerade wir Frauen ja so sozialisiert wurden, dass wir möglichst von allen gemocht werden sollen. Ich gebe was Ähnliches unseren Kundinnen oft mit, wenn es um dieses ganze Thema Mom-Shaming geht.
Mhm,
im Prinzip nur dieses, es gibt halt 20.000 Erwartungen an dich und selbst wenn du alles perfekt machst, kannst du sie nicht erfüllen, weil sie sind ja gegensätzlich die Erwartungen. Und sich dessen bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich habe mich halt dafür entschieden und ich weiß, wer ich bin und warum ich mich dafür entschieden habe. Und ich weiß vielleicht auch, dass es ein Fehler sein könnte am Ende, weil wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, was aus unseren Kindern wird, was aus unserer Familie wird. Aber wir wissen, dass wir als Mensch die bestmögliche Entscheidung getroffen haben und vielleicht auch noch zusätzlich bereit sind, die regelmäßig zu hinterfragen. Und das ist das Geilste, was wir tun können. Und dann kann ich lernen aus meiner Sicht, genau das, was du sagst, dass diese Anfeindungen, die ich in dem Moment empfinde, die manchmal stärker, manchmal ja auch nur in uns drin so ein Stück weit sind, dass ich mit denen umgehen kann, weil ich merke, hey, das trifft mich gar nicht, sondern ich höre eigentlich bei Momshaming jetzt deinen Schmerz. Ich höre, dass du mich verurteilst, aber eigentlich höre ich deinen Schmerz, dass das du Angst hast.
Ja. Tatsächlich, das erleben wir ständig. Also die letzten Posts, die ich auch hatte, war tatsächlich über dieses Thema, weil ich sag mal, alle haben eine Meinung. Du wirst schwanger und alle haben eine Meinung über die Schwangerschaft. Was kannst du besser machen? Was hast du falsch gemacht? Gehst du auf den Spielplatz? Hast du irgendwie die falsche Jacke an, die falsche Mütze an für das Kind? Also es hört ja nie auf. Dann bin ich eine Rabenmama, weil ich arbeiten gehe, weil ich super gerne arbeite. Dann habe ich noch ganz viele Projekte und sag, meine Kinder sind super gut aufgehoben in einer tollen Einrichtung. Also man kann es ja eigentlich super oft falsch machen. Alle haben eine Meinung.
Ja, ja.
Und ich glaube, sich davon einfach zu lösen und zu sagen, hey, das ist mein Lebenskonzept, ich lebe so, ihr könnt es als Familie anders leben. Ja, danke für deine Meinung, aber hey, für uns passt es so, danke dir. Ciao.
Genau, ciao. Das ist aber bei der Klarheit, ne? Weil wir sagen jetzt immer schön, sich einfach davon zu lösen. Vielleicht müssen wir auch lernen, das Wort einfach da wegzulassen. Das macht man immer so automatisch, haben wir ja gerade schon gesagt. Ist wahrscheinlich für die meisten Menschen tatsächlich nicht einfach.
Ist auch nicht einfach.
Aber einfach eine wahnsinnig wichtige, ja, wie sagt man halt so, ne? Das ist so, ich habe neulich wieder eine Eltern gehört, das Kind macht hatte ganz große Gefühle zum Thema Schwimmen und Schwimmkurs. Und das Elternteil sagte so, also normalerweise macht der nicht so ein Theater. Und wie viel Beleidigung da drin steckt, das sind halt einfach Sprüche, die haben wir gelernt, die kommen aus unserer Kindheit, die kommen uns normal vor.
Voll.
Wenn wir dann aber reflektieren, dass wir dem Kind gerade unterstellen, ein Schauspiel aufzuführen, dabei hat es einfach nur Gefühle und äußert diese Gefühle, dann lernen wir aber in dem Moment, ich habe die Frau nicht verurteilt dafür, ne, weil das ist was, das kommt aus unserer Kindheit, das hat sie in dem Moment vielleicht, oder den Mann, ich weiß gar nicht mehr, war ein Elternteil, nicht reflektiert, aber zu sagen, ich sehe das als außenstehende Person und sehe, dass uns das immer wieder so geht, dass uns das als Menschen immer wieder passiert, dass wir zum Beispiel in dem Moment eben Gefühle herabwürdigen. Und das führt am Ende eben auch wieder dazu, dass wir mit gewissen Themen als Erwachsene nicht gut umgehen können, weil die Gefühle waren ja nicht erlaubt.
Absolut. Ja. Das übe ich ganz, ganz stark mit meiner älteren Tochter, die ganz viele Gefühle hat. Und mir ist es wichtig, dass ich die gut begleiten kann. Aber da lerne ich selbst auch viel.
Ja,
das ist ganz spannend, welche Gefühle so viel Raum erfassen.
Und wie man erst wieder lernen muss, die Gefühle überhaupt zu fühlen und zu in ihr Granulat zu zerlegen quasi. Ne? Also die Granularität von Gefühlen ist ja, wir können dann alle irgendwie, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, ich bin glücklich, ich bin unglücklich, so die Gefühle, bis dahin schaffen wir es alle noch. Aber wie weit kommen wir dann? Ne? Wie weit können wir das wirklich zerlegen und rausfinden? Wie tief können wir damit gehen? Weil da lernen wir ja wieder ganz viel über uns selbst und unsere Umgebung. Ne?
Und es darf da sein. Also das war für mich eine der größten Erkenntnisse, auch in meinen Ausbildungen oder auch jetzt mit meinen Kindern. Es darf einfach, ich sage schon wieder einfach, boah, ich achte jetzt mehr drauf. Es darf alles Raum haben. Also hallo, da ist die Wut. Hallo, da ist die Traurigkeit. Hallo, da ist auch ganz starke Freude. Alles so akzeptieren und sich selbst nicht so mitreißen zu lassen. Also das ist jetzt als für Kinder natürlich schwieriger, aber das ist für mich so auch eine große Erkenntnis. Thema Gefühl.
Magst du kurz sagen, wie alt deine Kinder sind?
1 und 3. Also die Dreijährige ist jetzt aber fast 4. Also und die ist super weit. Die kann das auch schon äußern.
Cool. Sehr schön. Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Habe ich bei meinen Kindern auch erlebt. Meine sind auch sind 3 Jahre auseinander auch. Und tatsächlich war der Kleine da super gut drin. Die Große hat sich damit schwerer getan. Dann waren die immer so auf dem gleichen Stand im Prinzip, was diese Entwicklung angeht, wie Gefühle benannt werden können. Genau, super. Spannend. Was mich noch total interessiert hat, ich muss jetzt hier noch den nächste Thema mal aufmachen. Was ich gelesen habe über dich, worüber ich überhaupt nichts wusste und auch nicht weiß, wo es herkommt. Du hast geschrieben, ich glaube bei deiner Miss Germany Nominierung, dass du seit dem 13. Lebensjahr engagierst du dich politisch für soziale Gerechtigkeit und eine Gesellschaft, in der Herkunft egal ist. Woher kommt das Interesse?
Ja, spannender Punkt. Ich war mir auch nie ganz sicher, wie weit ich das veröffentlichen soll oder nicht. Und dann bei Miss Germany habe ich gedacht, oh, ich zeige es jetzt mal, woher ich so komme. Also einfach klassischer Arbeiter-Hintergrund und bei einer alleinerziehenden Mama. Also da war einfach nicht viel da. Also da war nicht viel, sage ich mal, finanzielle Stabilität da oder da war auch einfach keine bürgerliche Mitte vorhanden. Und habe dann gemerkt, boah, ich möchte was verändern. Also tatsächlich auch meine Großeltern sind Gastarbeiter aus Italien, also auch noch so ein Migrationshintergrund und sind auch in dieser Bubble eher im Stuttgarter Vorort groß geworden. Und habe da einfach gesehen, es gibt so viel Ungleichheit und so viel Ungerechtigkeit. Und habe da einfach so eine starke intrinsische Motivation dann gesehen, was zu verändern. Also ich dachte, ich möchte nicht in dieser Ohnmacht bleiben und möchte was bewirken. Und habe mir damals die Parteiprogramme durchgelesen und bin auf verschiedene Jugendveranstaltungen gegangen. Also es gibt ja schon so Jugendparlamente und Simulationen. Und da war ich da beim Land Baden-Württemberg, die das damals ausgeschrieben hatten und habe mich da so informiert und habe dann die Partei für mich herausgesucht. Genau, und war dann viele Jahre lang sehr, sehr politisch aktiv. Also es gab mal Phasen, ein paar Jahre, da habe ich wirklich jeden Abend nichts anderes gemacht, außer Ortsvereinssitzungen und Landtagswahlen unterstützt und Jugendarbeit geleistet.
Ja.
Und dann noch überparteiliche Organisationen, das sage ich jetzt einfach mal wie JEF, also Junge Europäische Föderalisten, das ist jetzt keine Parteizugehörigkeit, sondern einfach noch für ein starkes Europa. Mhm. Also ich habe mein Leben viele Jahre lang der Politik gewidmet, sage ich mal so. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und gesagt, boah, du bist aber eine politische, engagierte Frau, hast du noch was anderes im Leben? Und dann habe ich reduziert.
Ah, okay, krass. Das ist ja super spannend. Glaubst du, also meine Frage wäre im Prinzip, ob das was ist, was komplett intrinsisch aus dir kam oder ob das auch schon was war, was in deiner Familie von deiner Mutter zum Beispiel gefördert wurde. Ich finde besonders, wenn wir jetzt selber Kinder haben, merkt man ja doch den Unterschied. Also ich erkläre meiner Tochter zum Beispiel den Internationalen Frauentag und meinem Sohn natürlich auch, der ist ein bisschen jünger, aber natürlich beiden. Ich erkläre, wir wohnen hier neben der Kirche, was das historisch, warum das Christentum hier so präsent ist und was aber auch das Ganze heißt insgesamt, nicht im Sinne von Religion, sondern im Sinne von historisch und einordnend. Und ich glaube, das führt durchaus, ohne dass ich ihnen jetzt sage, hey, engagier dich mal, aber natürlich eher dazu bei Kindern, dass sie auch nochmal sagen, okay, ich hinterfrag da mal was und engagiere mich vielleicht. Glaubst du, das ist was bei dir auch passiert ist und was du jetzt auch bei deinen Kindern weitergibst?
Also ich finde es ein ganz wichtiger Faktor und ich würde sagen, wir waren sehr viel in der Bibliothek, weil das ist ein schöner öffentlicher Zugang, um Bildung zu erfahren, das haben wir schon gemacht. Aber bei mir war es tatsächlich dieser ganz starke Wunsch, was zu verändern, weil ich diese Ausgrenzung einfach auch erlebt habe. Also oder gesehen habe. Also dadurch kam diese Motivation hauptsächlich zustande. Das ist für mich immer so ein schwieriges Thema, ein persönliches Thema. Und deswegen, also ich glaube, da spielen wirklich viele Faktoren eine Rolle. Aber was ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir da Bildungsarbeit leisten und es kann viel bewirken. Ich glaube nicht, dass es zu meiner Entstehung, dass das der größte Faktor war.
Okay. Okay, dann halten wir mal fest, dass es trotzdem ein wichtiger Part wäre. Ich finde es nämlich ein spannendes Thema. Wie können wir es schaffen? Wir denken ja viel darüber nach, wie wir es schaffen, unsere Kinder zu erfolgreichen Menschen zu erziehen. So die beste Schule, die beste, weiß ich nicht. Nachhilfe ist ja ein ganz beliebtes Thema. Menschen schicken ihre Kinder anscheinend total gerne Nachhilfe, damit sie noch bessere Noten haben. Merkst, ich bin nicht so der größte Fan, alles so zu perfektionieren. Aber was ich zum Beispiel total interessant finde, ist, wie schaffe ich es, dass meine Kinder auf der richtigen Seite des Lebens landen. Und richtig nicht mit, es gibt natürlich 20.000 richtige Seiten, aber richtig im Sinne von fair anderen Menschen gegenüber, nicht ausgrenzend gewissen Menschen gegenüber, ne? Menschenrechte beachten, das ist ja heutzutage schon nicht irgendwie unbedingt selbstverständlich. Voll, und das ist ein Part, Genau, ich finde den nämlich super spannend, weil ich komme aus einer Stadt, aus Bamberg, da war das ganze Thema gar nicht so groß. Ich musste damals in die Berufsschule nach München gegangen und da waren ganz viele Menschen aus Ingolstadt. Da gibt es ein ganz anderes Verhältnis. Da ist ja Audi ganz groß, da waren Gastarbeiter ganz groß. Da war auch das Thema Rassismus ein ganz anderes. Da bin ich zum ersten Mal richtig in Berührung damit gekommen und war schockiert. Es war wirklich ein Punkt, der mich entsetzt hat damals und der mich total verändert hat und ab da auch dazu begleitet hat, zu sagen, ich muss was tun. Das kann ja nicht sein, das kann doch nicht das Normal sein. Aber wir schweifen ab, wir wollen auf Vereinbarkeit zurückkommen. Erzähl mal, du hast eine Vollzeittätigkeit noch,
ne? Nee, das würde ich nicht schaffen.
Okay, weil das letzte Mal, als wir telefoniert haben, habe ich auch Teilzeit gehört, aber irgendwo stand jetzt gerade noch Vollzeit, wo ich dachte, okay, was hat sie denn da gemacht? Nein, du hast eine Teilzeitstelle, okay. Ja, im Internet findet man ganz viele alte Quellen. Man findet immer noch irgendwas Veraltetes. Erzähl mal, was macht dein Arbeitsalltag aus? Wie schaffst du das? Zwei Kinder, du hast eine Stelle, du hast eine ziemlich coole Stelle noch. Wie übst du die aus? Wie schaffst du das mit deiner Gründung noch nebenbei? Und du bist ja als Speakerin, du bist auf diversen Awards. Das kostet ja alles Zeit.
Ja, voll verrückt, echt. Leider warst du ganz kurz weg, aber ich glaube, ich habe den Schluss gehört und kann, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob du die Frage nochmal sagen willst, ob man die komplett gehört hat oder ob es jetzt nur mir so ging. Aber
mir geht es im Prinzip darum, dass du einfach mal kurz einmal erzählst, was dein Alltag gerade ausmacht. Also deine Berufstätigkeit, deine Gründung, wie du das alles unter einen Hut bekommst und wo du dann bewusst Abstriche machst, ne, wo du von dir so sagst, da gehe ich dann bewusst raus aus gewissen Themen, delegiere bewusst und musste es vielleicht auch lernen. Du hast irgendwo auch relativ offen von einem Burnout erzählt. Das heißt, du hast wahrscheinlich ja auch gelernt, einfach zu sagen, hier ist Stopp.
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich sehr viele Hüte auf, sehr viele Rollen, wenn man das so sagen möchte. Aber ich bin noch jemand, der damit glücklich ist oder der da auch aufgeht. Ich kriege da auch Energie. Also das verwundert auch immer sehr viele Leute, dass ich auf so vielen, sage ich jetzt mal, überspitzt Hochzeiten tanze. Aber das gibt mir ganz viel. Jetzt war ich am letzten Samstag tatsächlich auf dem Miss Germany Finale, weil ich die Rolle auch noch hatte. Aber neben dieser Rolle, ich schweife schon wieder ab, habe ich die Rolle Führungskraft, genau, dann halt Mama sein und das Unternehmen. Und was ich gerade einfach für Abstriche mache, ist, was natürlich nicht so gut ist, aber ich koche nicht mehr so viel. Also das, oder ich koche vor oder was ich, ich suche mir Hilfe. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Faktor in dieser ganzen Diskussion. Also ich bin gut im Delegieren. Ich weiß, ich habe super Leute, auf die ich mich verlassen kann. Ich kann nicht alles kontrollieren, will ich auch gar nicht. Ich vertraue den Leuten, das sind Experten, sag ich mal, in allen Bereichen meines Lebens, sei es jetzt als Führungskraft im Angestelltenverhältnis oder aber bei Mindspy oder auch in meinem Familienalltag. Da habe ich Leute, auf die ich mich verlassen kann, die den Job gut ausführen, auch jetzt bei den Kindern bezogen, dass da Leute sind, die ich auch privat engagiere, wenn es einfach nicht geht. Also ich habe keine Scham, wenn wir wieder zu diesem Mom-Guild kommen, da auch Unterstützung, sag ich mal, mir zu suchen oder auch einzukaufen, wenn es das Dorf nicht zulässt, was ich mir sonst noch so aufgebaut habe in meiner Nachbarschaft oder im privaten Umfeld.
Was waren für dich da die größten Hürden, das zu tun? Also was ich viel von unseren Kundinnen kenne, ist so, dass man hat ja noch einen Partner, in deinem Fall, du hast ja einen Partner, dann ist es ja so, dass beide unterschiedlich ticken, aufgezogen wurden, unterschiedliche Prioritäten setzen, ob man jetzt sich Unterstützung auch holt oder nicht zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Bereichen. Was waren da so deine Hürden, wo du sagst, okay, über die musste ich drüber hinwegkommen erstmal, um das zu schaffen?
Hürden, also ja, dann natürlich gibt es da so gewisse Glaubenssätze, dass man denkt, man muss alles alleine schaffen. Also so bin ich schon auch groß geworden oder habe das auch lange gedacht. Aber dann habe ich irgendwann mal gemerkt, hey, nee, was du auch angesprochen hast mit dem Burnout, ich kann auch gar nicht alles schaffen. Also wenn ich da nicht wieder zurück möchte und da gut auf mich achten möchte, Selbstfürsorge betreiben möchte, was für mich das A und O ist, unter anderem, um auch nachhaltig und langfristig erfolgreich zu sein, dann darf ich Hilfe annehmen, ganz klar, und darf mir die auch suchen und aussprechen. Und
voll schön.
Ganz direkt, also ohne so schleifen, weil dann manche haben es auch nicht verstanden, dieses Rumjammere, sage ich mal überspitzt, sondern nein, hey, kannst du mir in der Situation an dem Tag helfen? Ich brauche dich da. Und
Okay, cool. Dann lass uns mal zum Schluss, weil ich versuche das hier immer kurz zu halten, das ist das, was unsere Hörerinnen gerne wollen.
Ja.
Lass uns mal zum Schluss eine Frage noch, wenn jetzt eine Mutter auf dich zukommt oder wenn eine Mutter hier gerade zuhört, die sich sagt, ja, okay, aber wie komme ich da jetzt hin? Ich schaffe das gerade alles nicht, ich habe gerade das Gefühl, das ist alles zu viel.
Ja.
Was wären aus deiner Sicht die ersten Schritte, die sie machen sollte, um auch zu so einer Einstellung zu kommen?
Es hört sich so simpel an, aber ist es oft nicht. Erstmal kurz durchatmen. So ein ganz bewusster Atemzug. Also ganz bewusst mal spüren, wie stehe ich gerade da? Wie sind meine Füße auf dem Boden? Wie sind meine Schultern? Wie bin ich hier in dem Raum? Also ganz viele hetzen so durch den Alltag, hetzen durch das Leben, auch vor allem gerade als Mama, weil du halt so viele Hüte aufhast. Aber da bewusst innezuhalten. Und ich sage immer, diesen Raum zu üben zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Zwischenraum. Und dass du kurz überlegst, wie bin ich hier? Und dich wieder im Körper spürst. Ich glaube, durch das Körperbewusstsein kann man ganz viel Zugang schaffen, um in die Reaktionsfähigkeit zu kommen.
Sehr schön. Cool. Ganz lieben Dank dir. Dann hoffe ich, dass ganz viele Mütter da draußen da was für sich raus mitnehmen.
Ich hoffe auch, das waren ja ganz viele diverse Themen auf einmal, gell? Auch überraschende Themen für mich.
Cool. Freut mich.